Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 298. Es ist der 6.6.2021. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Wir beginnen unsere Folge, wie immer, mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Da fangen wir mit einer kleinen Veranstaltung an, die in Mexiko stattfand. Die war in Cuernavaca, Morelos, in Mexiko, im Holiday Inn gewesen. Dort hat David Lemieux aus Kanada, ehemaliger Weltmeister Mittelgewicht, einen Aufbaukampf gegen David Segarra aus Peru bestritten. Der Peruaner hat in der zweiten Runde schon relativ früh einen Bodenbesuch gemacht, hat danach auch gar nicht mehr wirklich zur Linie zurückgefunden und ist dann im späteren Verlauf der Runde vom Referee auch aus dem Kampf genommen. Ja, war ein Aufbaukampf, nicht mehr, nicht weniger. Ein weiterer Kampf am Freitag, dem 4. Juni, fand in Russland in St. Petersburg in der Sibur Arena statt. Dort kämpfte Fedor Shudinov gegen Rino Liebenberg um den WBA Gold World Super Mittelteil. Samira, du hast den Kampf gesehen, was kannst du uns dazu sagen?
Also erstmal ist ja auch interessant, dieser Titel, der ausgebuchst wurde zwischen Fedor Shudinov und Rino Liebenberg, ne? WBA Gold World Titel im Supermittelgewicht, also Gold-Titel. Also ich glaube, man weiß doch gar nicht, was das ist, oder? Also ich auf jeden Fall nicht. Ja, aber kommen wir zum Kampf einer der unzähligen Titel, die keiner braucht. Der Kampf, ja, also am Anfang. Natürlich, Fedor Shudinov war der Favorit in diesem Kampf. Die meisten Runden sahen auch sehr ähnlich aus. Rino Liebenberg ist natürlich technisch weit unterlegen, aber er hat großes Kämpferherz und ist halt immer nach vorne gegangen, hatte viele Schwinger geschlagen und war meistens so in der Mitte ziemlich offen, was Fedor Shudinov dann ausgenutzt hat, weil er natürlich ja das bessere Auge hat und einfach der bessere Techniker ist, sauberer boxt und ja, gleich in der ersten Runde rechter Aufwärtshaken zum Beispiel getroffen. Also bei mir hat er bis zur siebten Runde, Runde 1 bis Runde 7, alle gewonnen. Hat er auch immer stark dominiert. Und ja, die achte war dann mal weg, weil Rino Liebenberg dann doch mal gut gekommen ist, dann auch ein gutes Finish gezeigt hat. Und ja, es war aber auch eine enge Runde. Also die kann man Liebenberg geben, ist in Ordnung, muss man aber nicht. Neunte Runde war vielleicht ein bisschen spektakulär, weil es da ein Knockdown gab nach einer Rechts-Links-Rechts-Kombination von Fedor Shudinov, musste Liebenberg runter. Er wurde angezählt, es waren noch 25 Sekunden bis zum Ende. Fedor Shudinov hat natürlich versucht, irgendwie zu finishen, den Kampf zu beenden, nachzusetzen, aber er war ein bisschen zu überhastet, hat ein bisschen zu wenig abgewartet. Ich meine, er hatte halt natürlich auch nicht mehr viel Zeit, 25 Sekunden, hat es dann natürlich leider nicht geschafft, oder nicht natürlich, aber er hat es halt nicht geschafft. Und dann, ja, ging der Kampf halt so weiter. Die nächsten zwei Runden, Runde 10, 11, hat sich Shudinov wieder auch gesichert, sagen wir mal so. Und die letzte war halt ziemlich umkämpft, richtig, eigentlich auch spannend so. Da hat Liebenberg auch nochmal gezeigt, er setzt da jetzt alles rein. Ich will den Kampf jetzt vielleicht noch per Lucky Punch gewinnen. Und deswegen habe ich ihm die Runde halt gegeben, weil er da aggressiver war und einfach gezeigt hat, er gibt halt nochmal alles. Aber im Endeffekt muss man zusammenfassend sagen, dass Shudinov nicht einmal wirklich hurt war, er wurde nicht einmal wirklich angeschlagen von Liebenberg, er war nicht beeindruckt, obwohl er halt echt auch einige Male getroffen wurde. Also es ist nicht so, dass Liebenberg ihn nicht getroffen hat, aber umgekehrt sah es halt anders aus. Und für mich hat Liebenberg in diesem Kampf einfach zu viel genommen. Also der hat so viel gefressen, auch Fuß an Fuß und so. ja, auch durch die Deckung gingen dann auch Treffer durch. Und das offizielle Urteil war dann einmal 116, 111, 119, 108 und 118, 109 für Chudinov, was völlig in Ordnung geht. Ich habe den Kampf auch 118, 109 für Chudinov gepunktet. Und ja, ganz lustig war auch der Ringsprecher, es war so wie der russische Michael Buffer, sah ein bisschen so aus. Und ja, nach dem Kampf hat Liebenberg auch auf Facebook sein Karriereende verkündet, hat auch ein Foto von seinem Gesicht gezeigt, was ziemlich mitgenommen aussah, extrem angeschwollen und meinte auch, das war der härteste Kampf irgendwie seiner Karriere und er möchte sich jetzt zurückziehen und den Jüngeren das Feld überlassen.
Ja, ist ja auch, er hat ja jetzt auch schon einige Kämpfe hinter sich, da kann man das auch mal tun. Ein weiterer Kampf fand statt am Samstag, den 5. Juni in England im Telford International Center in der gleichnamigen Stadt, Telford in Shropshire in United Kingdom. Da war eine Veranstaltung von Frank Warren gewesen. Im Hauptkampf kämpften Daniel Dubois gegen Bogdan Dinu um den vakanten WBA-Interimstitel. Und ja, so. Ging der Kampf länger als gedacht oder ging er so lange, wie du gedacht hast, Samira?
Ja, also er war schon recht schnell vorbei. Also zweite Runde, weiß ich nicht. Ich dachte nicht, dass der Kampf über die Runden geht, weil mir Bogdan Dinu schon, ja, sagen wir mal so, er hat mir schon gegen Kubat Pulev da nicht so gut gefallen. Da hat er halt in der 7. Runde durch K.O. verloren. Deswegen war schon ein bisschen abzusehen, dass er wahrscheinlich auch gegen einen Daniel Dubois da vorzeitig verlieren wird, so. Aber er hat schon, also Dubois hat es echt schon gut gemacht. Also ich meine, er hat sich langsam in der ersten Runde rangearbeitet, aber schon gezeigt, dass er ihn eigentlich so vorzeitig knacken will. War auch ziemlich austrainiert. Ich finde, Dubois ist schon so eine Erscheinung. Also da ist er echt, also top austrainiert, also schon auch irgendwie so ein Schwergewichtsmonster so teilweise.
Ein Bulle ist das.
Ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall hat er da schon auch die Rechte ans Kinn von Dino schon in der ersten Runde echt gut getroffen zum Beispiel. Und dann in der zweiten Runde hat er extrem den Druck erhöht, hat gleich den K.O. gesucht und dann nach einer Rechten ans Kinn war es halt auch schon wieder vorbei. Und Bogdan Dinu hat sich davon ja nicht erholt, er konnte nicht aufstehen und dann war der Kampf durch K.O. in der zweiten Runde für Dubois beendet. Und er hat sich schon ja mit einem Ausrufezeichen zurückgemeldet, dann auch schneller als Kubat Pulev, aber das muss man eigentlich auch erwarten. Ich meine, er ist ja auch um einiges jünger, 23 ist er erst und seinen letzten Kampf, ja, musste er ja wegen einer Verletzung quasi aufgeben am Auge. Deswegen, also dafür ist er gut aufgetreten, auch gut nach vorne gegangen, hat sich nicht geschont, hat irgendwie auch nicht gezeigt, dass er auf irgendwas in seinem Gesicht achten muss oder so. Also, aber auf jeden Fall Respekt an Joe Joyce, dass er diese Treffer gefressen hat, so von
Bogdan Dinu.
Bogdan Dinu. Von Dubois, ich meine im letzten Kampf.
Ach so, okay.
Also weil er hat es ja auch genommen, ne? Also
ach so,
Joe Joyce
ja.
War ja so, Bogdan Dinu konnte es halt nicht nehmen, so und auch sehr schnell dann.
Jetzt verstehe ich's.
So wollte ich sagen, ja.
Okay.
Wie hat's dir denn gefallen?
Ja, wir kommen ja gleich noch auf einen anderen Kampf zu sprechen, der exakt gleichzeitig begonnen hat. Ich habe ja die beiden Kämpfe im Splitscreen quasi geguckt, bis dann bis Dubois ja dann auch dann da quasi den Sack zugemacht hat. Also, ja, du hast schon halt gemerkt, dass da Klassen zwischenliegen und dass Bogdan Dinu halt auch einen guten, aufgehübschten Rekord hat. Also, wie Dubois das gemacht hat, Das hat mir schon wirklich sehr gut gefallen und ja, war ein guter Aufbaugegner dafür, dass er halt quasi so eine heftige Niederlage beim letzten Mal hatte. Da kann man wirklich schon schlechtere Gegner nehmen, um wieder zurückzukommen. Das hat man bei ihm in diesem Fall nicht getan. Von daher war ich gut unterhalten, die zwei Runden lang. Auf der Undercard kämpften auch noch unter anderem Tommy Fury, der Halbbruder von Tyson Fury gegen Jordan Grant, da habe ich nur die Highlights von gesehen. Und wie so ist in den Highlights, da werden natürlich auch nur die schönsten Szenen gezeigt, aber die beiden müssen sich wohl ordentlich eingeschenkt haben. Ist ein Punktsieg von Tommy Fury. Auch noch, was ich noch kurz gesehen hatte, bevor dann der Kampf von Dubois anfing, war der Mittelgewichtskampf von Nathan Heaney gegen Ilian Markov. Den hat Markov verloren durch K.O., durch eine schöne Rechte zum Körper. Also sah auch wirklich sehr gut aus. Aber der Hauptkampf war schon ganz nett. So, dann kommen wir mal zu dem eben angesprochenen Kampf, der zeitgleich anfing. Der war in Magdeburg. Dort kämpften Agit Kabayel gegen Kevin Johnson. Und ich lass der Dame mal den Vortritt, weil ich war jetzt nicht so sonderlich angetan von dem Kampf.
Ach nicht? Ja, genau. Also Agit Kabayel gegen Kevin Johnson auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg. Erstmal ganz coole Location, sieht immer ganz cool im Fernsehen aus. Wie wir gedacht haben, so ging der Kampf auch über die Runden, auch wenn irgendwie da im Fernsehen so getan wurde, dass Ulf Steinfurt der Einzige wäre, der das so gesehen hat. Aber ja, weil die anderen sich halt anscheinend nicht so auskennen, die da die Kämpfe kommentiert, muss man halt einfach mal so sagen. Aber okay, der hätte auch vielleicht vorzeitig enden können, aber hatte ich das Gefühl, aber am Anfang ja. Also sagen wir mal so, Kevin Johnson wurde halt ziemlich groß geredet im Vorbericht so. Ich hatte meine Zweifel schon, als er da so Schwierigkeiten hatte, durch die Ringseile zu kommen, dachte ich schon, was ist mit ihm los so. Also irgendwie sah er so schon beim Einmarsch und als er durch die Seile gestiegen ist, als ob das für ihn schon so hochproblematisch ist, da durchzukommen. Aber okay, vielleicht war das auch nur so ein Täuschungsmanöver. Er sah ja dann eigentlich besser aus, als viele dachten. Ich meine, der hat ja auch über 10 Kilo mehr gewogen als Agit Kabayel. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Mit seinen 117,6 Kilo ist er natürlich auch schon eine richtige Maschine. Er sah auch trainiert aus, oder er sah ja auch nicht immer so trainiert aus. Ich meine, er ist 1,91, 41 Jahre, so, man kann nichts sagen. Sein Körper sah auf jeden Fall fit aus, auch wenn er dann ziemlich gepumpt hat. Also eher so in die Bodybuilder-Richtung, ne?
Ja, Gewichtheber, könnte man sagen.
Ja, genau so war es halt. Nur so ein bisschen so Schein, ne? Der Schein trügt dann immer so. Hauptsache sein Oberkörper, ein bisschen Muskeln, aber die Kondition lässt dann auch sehr schnell nach. Bei Agit Kabayel 107,8 Kilo. Ja, auf jeden Fall hat Agit Kabayel für mich den Kampf am Anfang echt gut gemacht. Also die Runden, finde ich, hat er sich auch alle gesichert. Ich war auch ein bisschen beeindruckt am Anfang, weil ich dachte so, ja, also er sieht auf jeden Fall besser aus als in seinem letzten Kampf gegen Evgenios Lazarides. Also ich meine, da hat man schon gesehen, dass er irgendwie ein anderer Agit Kabayel da im Ring war, weil er einfach viel beweglicher war. Also er hat sich viel besser bewegt. Und war halt lockerer, was natürlich, vielleicht war er auch dann zu locker. Also er hat aktiver begonnen, war natürlich der schnellere Mann, viel leichter auf den Beinen. Hat auch viel schon ab der zweiten Runde versucht, so von oben nach unten so auf den Gegner einzuschlagen, halt diese Treffer von oben nach unten auf den Kopf. Dann ist er auch schon zum Körper gegangen. Sein Trainer ist der Shikru Aksu. Er hat für mich den Kampf dominiert. Eigentlich die ersten 5 Runden hat bei mir alle Agit Kabayel gewonnen, weil er einfach auch mehr gearbeitet hat und für mich Kevin Johnson immer so, ja, schwerfüßig hinterhergetappt ist. Natürlich auch getroffen hat, so, aber er hat sich halt am Anfang auch ziemlich zurückgenommen und finde ich für mich halt auch zu wenig gemacht, so, muss ich einfach mal so sagen. Und man hatte auch schon sehr früh den Eindruck, dass er halt echt Konditionsprobleme schon hatte. Schon in der 4. Runde dachtest du, ey, hält er das bis zur 12. aus, so, der atmet jetzt schon so schwer, obwohl er eigentlich gar nicht so viel macht. Aber wenn er was macht, sind die Treffer halt hart, so, aber nur aus, also, ja, er nimmt auch nicht wirklich seinen ganzen Körper mit, aber er hat sowieso mehr Schlagkraft, anscheinend so von natürlicher Schlagkraft, was dann auch Agit Kabayel in der 6. Runde zum Verhängnis wurde, weil er halt echt, ein bisschen angeschlagen war durch eine Linke von Johnson und das war so eine Trouble-Runde. Da dachte man wirklich, also jetzt könnte es auch vorbei sein. Agit Kabayel wirkte dann auch so ein bisschen unsicher. Ja, Johnson hat sich da auf jeden Fall Respekt verschafft. Agit Kabayel, also sah angeschlagen aus, hat sich dann auch so verhalten, weil er dann halt auch eher so im Weglaufmodus war. So Sven Otke-Style, so an den Seilen halt außen so rumgelaufen, hat nicht mehr so viel gemacht und hat sich ein bisschen zurückgezogen. Also eigentlich natürlich auch schlau so. Erstmal sich retten, weil es war noch recht viel Zeit dann. Und ja, danach war es eine enge Runde, die 7., die habe ich zwar auch Agit Kabayel gegeben, kann man aber auch Kevin Johnson geben. So, ich fand, da war keiner jetzt so extrem stark. Ich finde, ja, und dann so die 8., 9. hat bei mir Kevin Johnson, weil er da irgendwie einfach stärker und die härteren Hände angebracht hat und aggressiver agiert hat und auch probiert hat, Kabayel halt weiter zu stellen, um da halt seinen vorzeitigen Sieg irgendwie einzufahren, weil er hatte ja die Chance, er hat gesehen, okay, Kabayel ist beeindruckt, ich kann da vielleicht noch was rausholen, eine Überraschung schaffen. Ja, und dann 10., 11., 12. habe ich halt für Cabayel gepunktet. Und am Ende habe ich halt an 117 zu 111 für Cabayel gepunktet. Die Punktrichter, die Offiziellen, haben es zweimal 118, 111, einmal 119, 110. Ja, okay, ist vielleicht ein bisschen, kann man sich streiten. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass man sich da jetzt so aufregen muss über das Urteil, was ich da dann wieder alles gelesen habe, so in Boxen-1-Gruppen und so. Also manchmal ist es ein bisschen übertrieben, so dass man sich jetzt, also ich meine, der Unterschied zwischen 117, 111 und 119, 110 ist jetzt nicht so groß. Natürlich liegen da ein paar Runden zwischen, aber das sind echt wenige. Und ob man sich da jetzt so aufregen muss, ich meine, zwei Punktrichter haben es fast so gescored wie ich. Und deswegen kam, der Richtige hat gewonnen. Und ich finde nicht, dass man sich da jetzt so extrem über dieses Urteil aufregen muss, weil, oder fandest du das so gefühlt, hätte Kevin Johnson für dich so mehr, viel mehr Runden gewinnen müssen, so?
Marginal, also es hätte auch vielleicht eine 117 sein können, aber ist auch egal, der Richtige hat gewonnen, ja, aber trotzdem bin ich von diesem Kampf gar nicht angetan, weil
also kein Skandalurteil, oder? Also wie manche
es ist
so
kein,
tun.
Nein, also es ist also kein Skandal, unter der Richtige hat gewonnen, vielleicht eine Idee zu viele Runden, aber das ist auch nur mein Geschmack. Man kann ja auch anderer Meinung als ich sein. Ja, das
ein,
muss man
zwei
ja auch
Runden zu viel vielleicht, ja. Aber muss halt auch nicht.
Ja, was mich aber halt, was mich an dem Kampf halt eher stört, ist, wenn man jetzt mal auf die Zahlen guckt, Kevin Johnson, 41 Jahre, wiegt über 10 Kilo mehr, hat fast so viele Niederlagen im Rekord, wie Cabayel Kämpfe überhaupt hat. Und dass Johnson dann doch so viele, ja, gute Momente auch teils hatte, ja, ab der sechsten Runde. Ich meine, gut, die ersten fünf Runden hat er... Man könnte ja, jetzt auch behaupten, er hat sich aufgespart, könnte man vielleicht auch meinen. Was ich aber eigentlich eher weniger glaube. Da finde ich das dann schon bedenklich, dass für das, was man immer jetzt sagt, was man mit Cabayel vorhat, Kämpfe gegen Tyson Fury, aber Corona kam dazwischen, bla 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 bla, immer dieses Bullshit-Bingo. Da finde ich dann die Leistung gegen Kevin Johnson dann schon schwach. Oder beziehungsweise, dass er jemanden wie den müsste er eigentlich, hätte er viel klarer dann eigentlich dominieren müssen, was er nicht tat. Und gegen Ende, gerade die 12. Runde, so die letzte Minute, da waren die beiden sowas von dermaßen am Pumpen.
Ja.
Da hätte, wenn das noch eine Runde länger gegangen wäre, ich glaube, dann wäre ein schwerer K.O. denkbar gewesen bei beiden. So, bei einem 41-jährigen Mann, der weit über 50 Kämpfe auf dem Tacho hat, ja, okay. Aber nicht bei einem 28-Jährigen, der eigentlich so in der Blüte seines Lebens sein müsste.
Ja, in der letzten Runde standen sich halt beide extrem müde gegenüber, auch ohne Deckung, und haben sich da eingedeckt mit Schlägen. Also man muss sagen, also von der Bewegung hat mir Agit Cabayel auf jeden Fall besser gefallen als im letzten Kampf. Aber von seinem Kampfstil, vom Kampfstil nicht unbedingt. Also er ist einfach viel zu viel Risiko gegangen. Man muss sagen, seine Deckung ist wirklich verbesserungswürdig, wo ich mir auch so dachte, sein Trainer ist fast ausgerastet. Er sagt, ja, kein Risiko gehen, und Agit Cabayel geht volles Risiko, dann geht er dahin, seine Hände sind unten und dann macht er so links, rechts, weicht er mit seinem Kopf so dreimal aus, wo ich mir auch so denke, mein Gott, gegen einen schnelleren Mann wäre der jetzt K.O. gegangen. Also ohne die Hände vor dem Gesicht zu haben, der weicht einfach, also der hat einfach keine gute Deckung, das muss man sagen. Er nimmt einfach die Treffer, weil er wahrscheinlich so denkt für sich, ich kann das nehmen, so, das ist jetzt nicht so hart, aber ich meine, er war ja schon angeschlagen,
ja,
und danach
und
kam...
Und das von einem Mann, der eine K.O.-Quote von 35% hat.
Ja, genau, aber man darf halt nicht vergessen, der wiegt halt echt nicht wenig und diese Kraft ist da schon mit drin. Und vor allen Dingen, nachdem Agit Cabayel ja angeschlagen war, da kam ja ein richtig gefährlicher Aufwärtshaken von Kevin Johnson, der knapp vorbeigegangen ist. Wenn der eingeschlagen wäre, Agit Cabayel war ja offen, dann wäre Cabayel K.O. gegangen. Also 100%, der wäre nie wieder aufgestanden. Also doch, nicht im Kampf, also er wäre natürlich wieder aufgestanden, aber der wäre dann K.O. gegangen. Und das ist halt so, er boxt einfach zu offen und zu spielerisch, er verlässt sich zu viel so... Oder er denkt, dass er sich zu viel auf seine Reflexe verlassen kann. Aber wenn das halt schon gegen so einen Kevin Johnson schief geht, der halt wirklich nicht der schnellste Mann ist, sehr behäbig, gar keine Beinarbeit, richtig fest auf dem Boden steht, nicht mal irgendwie auf den Ball, also vorne auf den Zehenspitzen und so, der tänzelt ja gar nicht. Das ist sein feststehendes Ziel immer. Du weißt immer, wo der ist, der wechselt die Winkel nicht so. Der ist ja jetzt leicht ausrechenbar. Aber wenn er schon gegen den Probleme hat, dann will ich nicht wissen, was da gegen so einen Wilder oder andere Leute passiert, die da wirklich mal vielleicht auch noch härter schlagen und auch noch aus anderen Winkeln, die man dann auch nicht so leicht kommen sieht.
Selbst Boxer aus der zweiten Reihe, ja, wie ein Joe Joyce oder ein Danny Dubois, die zwar auch Hardhitter sind, die würden, Stand jetzt, definitiv beide besiegen.
Ja, denke ich auch. Also es war, sagen wir mal so, das war irgendwie schon am Ende die Punkte, er hat dann schon sich gut durchgesetzt. Das war dann schon irgendwie doch ein klarer Sieg. Aber ich glaube, das Gefühl, so was dahinter steht, weil 117, 111, so bei mir ist ja eigentlich auch ein klarer Punktsieg. So, da kann man eigentlich nicht meckern, wenn man es nur so hört als Zahlen. Aber das Problem ist, dass Agit Kabayel irgendwie beim Publikum nicht so dominant rüberkam, weil er halt Probleme hatte und weil er am Ende auch viel so weggelaufen ist. Und wenn du viel wegläufst, dann kommst du halt nicht wie der Dominator in dem Kampf rüber. Dann denken so alle, ja, der hat jetzt Respekt und läuft halt weg und macht halt fast nichts mehr oder halt nicht mehr so viel. Und da stimmt dann irgendwie die Körpersprache nicht. Und auch wenn er im Interview dann gesagt hat, er war nicht angeschlagen, aber das sagen ja alle, das hat ja David Haney auch gesagt, dass er nicht angeschlagen war, obwohl er da gewackelt hat. Also das gibt ja dann kaum jemand zu so. Er hat dann auch am Ende gesagt, dass er irgendwie übertrainiert war, glaube ich, nach dem Kampf. Aber sagen wir mal so, ich glaube, er muss noch ein bisschen so einiges verbessern und ich würde sagen, er müsste mehr auf seinen Trainer hören, ein bisschen klüger boxen, weil er geht sonst zu hohes Risiko und er kann sich nicht leisten, dieses Risiko gegen bessere Leute als Kevin Johnson zu gehen, weil dann liegt er einfach flach auf dem Boden. So, das ist halt einfach so. Du kannst so nicht boxen. Du kannst nicht dieses Risiko. Das ist zu viel einfach. Zu viel.
Ja.
Also, aber ich glaube, er kann schon anders. Ich glaube, er kann sich schon noch verbessern. Also, ich würde ihn jetzt auch nicht so schlecht drehen wie manche so. Aber natürlich braucht man auch nicht jetzt von Weltspitze zu reden. Auch wenn er ist trotzdem krass gerankt. So, er ist ja auf Platz 18 in der Welt. Ich meine, bei Boxrec. Aber der Unterschied zwischen Platz 18 und Platz 1, 2, 3, 4, 5, so, auch noch bis 7, bis Alexander Povetkin und so, auch noch bis Joseph Parker. Also ich meine, der Unterschied ist halt krass. Aber was vielleicht interessant wäre, wäre wie so ein Kampf zwischen Agit Kabayel und Kubat Pulev, sowas zum Beispiel, ne? Das wäre auch mal so ganz interessant zu sehen, wie sich die beiden so battlen würden, auch wenn das für Kubat Pulev irgendwie keinen Sinn macht. Aber ich meine, vom Stil, so um zu sehen, wie Kabayel da agieren würde, wäre es schon spannend. Aber er muss anders boxen. Also er muss echt.
Hast du jetzt Pulev gewählt, weil der nicht so hart schlägt? Ja, ich frage jetzt nur. Das
ist jetzt auch fies. Nö, weil ich gerade so im Ranking gesehen habe und ich glaube, dass das ein. Ja, weil die irgendwie ähnlich boxen. Ich glaube, der Kampf wird auch über die Runden gehen, ehrlich gesagt. Und weil beide, ich glaube, Kabayel könnte von dem Kampf viel lernen. So, also ich glaube, für ihn wäre das ein guter Gegner, um viel zu lernen, so, um über die Runden zu gehen und auch um seine Deckung oben zu haben und da irgendwie viel rauszuziehen. Weil alles, was über Pulev da gerankt ist, würde ich ihm sowieso gar nicht empfehlen. Aber selbst unter Pulev, ich meine, Joe Joyce ist Platz 13. Ich würde ihm eher Pulev empfehlen, als gegen Joe Joyce zu boxen. Zum Beispiel. Aber das ist nur so mein, vom Stil her würde das für ihn besser passen, finde ich. Also würde ich einfach mal so denken. Er will ja auch nicht gleich seine Karriere aufs Spiel setzen, bevor er jetzt einen WM-Titelkampf kriegt. Ich glaube schon, dass man darauf hinarbeiten kann. Ich meine, wenn Tom Schwarz das geschafft hat, warum soll Agit Kabayel das nicht schaffen? Jetzt mal einfach so gesagt, weißt du? So, es geht ja nicht darum, dass er den gewinnt. Es geht darum, dass er den Titelshot wahrscheinlich bekommt.
Es war ja kein richtiger Title-Shot in dem Sinne. Es ging ja nur um den linearen Titel, aber du hast schon natürlich recht. Warum nicht?
Aber ich meine, ist ja so, Tom Schwarz, ich meine, wenn er das schafft, warum sollte Agit Kabayel das nicht schaffen? Weißt du, so einfach sich hinzustellen, so natürlich hat er keine Chance, den Kampf zu gewinnen, aber man muss, das Problem ist halt, dass es halt auch immer so verkauft wird, als gäbe es da große Chancen. So. Aber wenn du auch nicht so der Hitter bist, so das fehlt ihm halt auch irgendwie, dass er da mit einem, er hat halt nicht diese One-Punch-Power. So bis jetzt auf jeden Fall, ja, das ist so ein bisschen das Manko, was Kabayel so hat, was fehlen würde, ne? Um da wirklich mal große Chancen zu haben, wenn du gegen jemand Krasses so in den Ring steigst.
Du musst ja keine One-Hit-Power haben, aber du musst schon die Schlagstärke so haben, dass du dann, wenn du auch normal schlägst, schon Respekt hervorrufst. So, und das hatte zum Beispiel Johnson gar nicht.
Nee, aber das lag ja auch am Kampfstil von Kabayel. Wenn du so beweglich bist und die ganze Zeit wegläufst und dann auch in den Ring sein stehst, kannst du gar nicht hart schlagen. Du schlägst, weil du stehst gar nicht richtig, um hart schlagen zu können. Das sind halt alles dann so, das richtig. Hat man ja auch gesehen, so leichte Treffer, weißt du, weil du musst ja ganz anders stehen, du brauchst mehr Platz auch hinten. Du musst ja meistens auch einen Schritt nach vorne machen und so, aber wenn du eher im Rückwärtsgang bist, kannst du ja nicht den Schritt auf den Gegner zugehen und dann so deinen ganzen Körper in diese Schlagkraft reinbringen. Er wollte das auch gar nicht, weil er einfach auch sich da gerettet hat sozusagen und auch ein bisschen Respekt vor diesen Treffern hatte. Aber er ist auch nicht so sein Stil, sagen wir mal so. Er ist jetzt auch kein Mike Tyson, so ist halt so. Kevin Johnson ist schon schon eher der Typ, der einfach so natürliche Schlagkraft hat. Der kann einfach stehen und aus seinem Körper heraus hat er halt einen harten Schlag, so. Aber der wiegt halt auch um einiges mehr. So, das ist halt, ja, ist halt, sagen wir mal so, ich bin auf den nächsten Gegner, auf den nächsten Kampf gespannt, aber er kommt vielleicht langsam zurück, aber er muss da noch einiges dazu lernen.
Ja, das, aber nach dem, und er muss auch aktiver werden, weil er ist jetzt auch 28, er hat 20 Kämpfe. Da haben manche schon den Weltmeisterschaftstitel wieder verloren.
Ja, ja, also, aber ich meine, ja, da, wenn man so sieht, wie er sich dann in den Kämpfen schlägt, kannst du ihm, es macht jetzt auch keinen Sinn, ihn da jetzt die Nummer 1 vor die Fäuste zu setzen, weißt du?
Nein.
Natürlich geldmäßig schon, aber sportlich nicht so. Da muss man halt dann auch gucken, wen man da verpflichtet und so, dass das irgendwie ihm was bringt, da viel draus zu lernen. Ja.
Aber, gehen wir noch auf die Massenschlägereien oder nicht?
Ja, kannst du gerne erwähnen, also wie du das empfunden hast. Ich weiß nicht, hast du dir noch mal was angeguckt?
Also ich hab kurz nach dem Kampf dann nämlich den Stream ausgemacht und hab dann erst später erfahren, dass da Ausschreitungen waren. Hör Gott, Bekloppte hast halt überall.
Ja, also es war schon ein bisschen, ja, für SES natürlich Katastrophe so. Das war jetzt auch irgendwie das 150. Jubiläum. Es ist jetzt nicht so, dass man sich sowas wahrscheinlich wünscht. Vor allen Dingen war auch irgendwie, ja, Uli Wegner war auch am Ring, haben sie kurz gezeigt so. Dominik Böse war der Experte am Ring, so wie eigentlich immer, was halt auch ein bisschen komisch war, dass, ja, aber das ist ein anderes Thema, dass sie halt nichts zu seinem letzten Kampf gesagt haben und das
wahrscheinlich aus Gründen.
Ja, ja, natürlich, das war wahrscheinlich vorher alles abgesprochen, aber es kommt halt so ein bisschen unseriös rüber für einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, ne? Also das geht eigentlich nicht, da muss man schon, also Positionen, da muss man wenigstens was zu sagen. Also ich meine, die können ja dann selbst überlegen, was sie zu sagen, aber wenn sie ihn dann auch noch als Experten wie immer dann da hinstellen und Herr Kindermann dann ihn so interviewt, ja, boxst du auch im Juli wieder, so weil da das nächste Event geplant ist und dann gar nicht daran denkt, dass er eigentlich gerade erst geboxt hat und deswegen wahrscheinlich er nicht dann so schnell wieder in den Ring steigt. Und Bösel da auch nichts zu sagt. Er hätte ja sagen können, ich habe doch gerade erst geboxt, so, ne? Aber dass so alle dem Thema so aus dem Weg gehen und kein Statement da kommt, ist halt schon, also ist für die Boxfans schon so ein bisschen bittere Pille, ein bisschen schwach. Ich würde sagen, es ist einfach ein bisschen schwach von SES, dass sie einfach kein öffentliches Statement, einfach nochmal kurz darauf eingegangen sind, ja, Bösel hat dann und dann geboxt, das ist abgelaufen, er hat so und so gewonnen und fertig. Mehr wäre gar nicht nötig gewesen. Aber so das zu übergehen, finde ich, war halt irgendwie schwach. Hätte ich mir anders gewünscht, so, auch als Box-Fan. Ich glaube, auch viele Fans waren dann deswegen auch so ein bisschen sauer und haben dann das ganze Event so ein bisschen schlecht gemacht, weil das schlägt ja dann auch auf den ganzen Boxstall zurück, dieses Verhalten. Aber sie haben ja auch nicht ganz Unrecht. Und jetzt zu der Auseinandersetzung, ja, das soll irgendwie, ich habe es auch nicht so richtig als Grund verstanden, der Ausschlag für eine Massenschlägerei soll gewesen sein, dass irgendein Rollstuhlfahrer irgendwie mit Caballel seinen Sieg feiern wollte. Also vielleicht wollte er nach vorne irgendwie oder durchgelassen werden, ich weiß es nicht genau, aber es hört sich ja auch alles schon ein bisschen skurril an. Und daraufhin sollen irgendwie 50 Chaoten sich eine Massenschlägerei hauptsächlich aus dem Caballel-Lager geliefert haben. Und die hatten ja echt teilweise richtig große Metallstangen. Hast du das mal gesehen? Die hatten richtig diese schwarzen Metallstangen. Woher hatten die die denn? Haben die die mitgebracht? Haben die die immer dabei so? Also ich frag mich da auch so, wer hat denn sowas in der Tasche? Das sah aus wie so überdimensionale Totschläger oder so. Also das war wirklich unnormal. Also das haben sie zuerst auch gar nicht in den Bildern gezeigt, weil sie ja extra auf den Ring gezeigt haben und nicht auf die Massenschlägerei. Aber in der Bild und so konnte man ja dann alles als erste Überschrift lesen. Und da sind auch Stühle geflogen. Und was ich ein bisschen bedenklich fand, war, dass diese Ausschreitungen halt erst nach 5 Minuten so gestoppt werden konnten. Also es ging auch recht lange. Also es wurde auch von SES vom MDR recht lange versucht, das noch ein bisschen so runterzuspielen. Die haben dann den Ring gezeigt. Man hat im Hintergrund immer irgendwelche Rufe, auch Frauen oder so schreien gehört. Und dann Agit Kabayel am Mikro im Ring so, hey, hey. Aber er war auch geschockt. Er wusste wahrscheinlich auch nicht, was er sagt, weil er hat nur so, hey, hey und so gerufen, so Stopp und so. Aber ja, hat ja auch keinen Sinn, sich da irgendwie dann unten mit zu beteiligen. Das endet ja dann noch schlimmer. Aber die Ordner, ich dachte zuerst auch, warum können die Ordner das nicht unter Kontrolle bringen? Aber als ich dann diese Metallstäbe gesehen habe, diese Stangen, da war mir das klar, weil ich meine, da kommen so 1,70 Agit Kavaljell-Fans, natürlich alle kampfsportaffin wahrscheinlich, hat man schon so gesehen, aber die sind von der Statur nicht unbedingt breiter als diese Türsteher, also als die Security-Männer, die waren ja schon alle größer, so 1,80, 1,90 Männer, auch breit. Aber die weichen da alle zurück und stehen da so geschockt. Aber klar, wenn da so Metallstangen sind und so, da was, die können ja gar nichts dagegen machen. So, ne? Also die haben da natürlich auch Respekt. Was sollen die Situation da unter Kontrolle kriegen? Also ja, keine Ahnung. Das war halt, ja, ist schon schwierig. Aber ich frage mich, wie die mit sowas überhaupt da reinkommen. Entweder, wahrscheinlich war das da irgendwo, vielleicht haben sie das irgendwo abgemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit sowas eigentlich in eine Boxveranstaltung reinkommt. Also das ist schon sehr krass gewesen. Und ja, auf jeden Fall nicht wünschenswert, aber ich finde auch, dass man da vorsichtig sein muss, dass ich da auch Sachen gelesen habe, wie Agit Kabayel muss seine Fans unter Kontrolle haben oder so, keine Ahnung. Also ich, Leute, bitte, habt ihr schon mal versucht, irgendwie so einen Mob, der sich gerade schlägt, zu stoppen? Also bitte, das geht überhaupt nicht. Und wer von euch kann bitte für seine Familie, seine Freunde, seine Bekannten, für alle, die ihr kennt, irgendwie seine Hand ins Feuer legen, dass die nicht mal Scheiße bauen. Also wer weiß, es waren vielleicht auch nicht die besten Freunde von Kabayel. Man sieht ja auch die Fotos jetzt, da kann man die auch sehr identifizieren. So, die werden wahrscheinlich auch nicht mehr zugelassen zu Box-Events, sollte auch eine Strafe geben. Die werden ja strafrechtlich verfolgt, wenn die da mit Waffen agieren. So, das war ja schon eine Waffe. Aber dem Boxer da dann die Schuld zuzuschieben, finde ich auch ein bisschen einfach, weil ich meine, du kannst doch nicht da irgendwie für jeden verantwortlich gemacht werden, den du irgendwie kennst oder der da beim Boxevent mit dabei ist. Finde ich ein bisschen too much so. Finde ich wirklich too much, oder?
Boah, ich sag einfach mal so, jede gute Massenschlägerei fängt mit einem Rollstuhlfahrer an.
Warum? Ich habe sowas noch nie gehört irgendwie. Ich dachte so, hä?
Das war ein Scherz.
Nein, aber ich verstehe das auch nicht, dass das so ein Auslöser sein soll. Also wer kann irgendwas gegen einen Rollstuhlfahrer haben, der gerne mit Agit Kabayel feiern will? Also ich frage mich, wie dann eine Schlägerei daraus entstehen kann, was das für ein Szenario überhaupt ist. Ich finde das so abstrus, es hört sich wie ausgedacht an. Also ich weiß nicht, aber keine Ahnung, vielleicht hören wir davon irgendwann nochmal mehr. Aber unschön, keine schöne Werbung für den Boxsport, ist natürlich nach hinten losgegangen. Ich meine, die Bild hat es ja gleich als Riesenschlagzeile. Deswegen, ja, schade. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Ich habe auch keinen Bock. Ich habe sowas selbst schon live beim MMA, beim Boxen erlebt. Und wenn man da als Unbeteiligter dann mit reinkommt oder vielleicht noch einen Stuhl an den Kopf kriegt, darauf hat man dann wirklich keinen Bock. Deswegen, wenn man da nicht die Boxfans irgendwie verschrecken möchte, dann sollte man schon darauf achten, dass sowas nicht passiert und dass bestimmte Leute dann einfach zu Hause bleiben sollen. Also natürlich haben die geile Stimmung teilweise auch gemacht, so für Agit Kabayel, aber wenn das dann so endet, wenn die sich nicht unter Kontrolle haben, zu viel Adrenalin und so, naja.
Und zu viel Testosteron.
Ja, die sollen mal mehr Sport machen.
Ja, die Fitnessstudios machen ja bald wieder
ja,
auf.
Ja, die waren zu, ich glaube wirklich, da hat sich einiges angestaut bei den Leuten. Leute, macht mehr Sparring, dann seid ihr ein bisschen beruhigter so.
Aber oder versucht euch mal an Sauerteig. Ich habe gehört, das soll auch helfen.
Ja, aber das mit Bösel, das hatte ich nicht. Fandst du das nicht irgendwie blöd, dass sie dazu nichts gesagt haben? Oder war das irgendwie so klar?
Das war irgendwo klar.
Findest du?
Wenn du überlegst, wie krampfhaft er mal versucht wird, als Hauptkämpfer aufgebaut zu werden und dann so desaströs gegen Krasniqi untergeht und dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi nochmal einen Kampf macht und dort dann auch nicht so anscheinend nicht so überzeugen konnte, wie er es eigentlich sollte, da hält man dann, glaube ich, schon den Mantel des Schweigens drüber, um sich da jetzt nicht noch irgendwie weiter die Blöße zu geben, keine Ahnung.
Ja, aber wenn er gewonnen hat oder wie es offiziell eingetragen ist bei Boxrec, dann kann man das ja auch ganz normal sagen, im Endeffekt. Hätte man ja auch sagen können. Er hat gewonnen, das steht so, da war nichts und keine Ahnung.
Ja, sie hätten das ja dementieren können.
Ich meine, dadurch, dass sie es nicht dementiert haben, diese ganzen Gerüchte, kommt es halt jetzt noch komischer rüber. Das finde ich eher merkwürdig. Weil warum dementiert man dann Lügengeschichten nicht so? Das ist halt so die Frage. Warum sagt man denn nicht, ja, Bösel hätte auch sagen können, ja, war jetzt keine Topleistung, ich habe da nicht geglänzt in dem Kampf, ich komme stärker zurück, was immer alle sagen und fertig. Das wäre viel sympathischer gewesen, als sich da so zu präsentieren, so alles, weiß ich nicht, das kommt echt ganz, ganz schlecht rüber. Ich glaube, die merken das gar nicht so, aber Den Hass hat dann auch Agit Kabayel teilweise abgekriegt, so in den Foren, was man so gelesen hat. Ich glaube, das staut sich dann auch irgendwann so alles zusammen, so die Abneigung von Tom Schwarz und dann kommt jetzt noch die Abneigung von Dominik Böse und dann wird das alles immer auf den Nächsten projiziert. So, das ist, die Boxfans sind halt ein bisschen, ja, sehr emotional, was soll ich das sagen. Aber nicht zu Unrecht auch immer. Also manche Sachen muss man auch manchmal auch einfach mal klarstellen, wenn das irgendwie im Raum steht. Ganz einfach.
Auf jeden Fall. Eine andere Veranstaltung, die wir letzte Woche bereits angesprochen hatten, war die Veranstaltung im Hard Rock Stadium in Miami. Heute am 6.6., wir nehmen zurzeit gerade um 14.30 Uhr auf, hat diese Veranstaltung aber noch gar nicht stattgefunden. Das heißt, die Mayweather und Logan Paul Veranstaltung, wo unter anderem auch Badu Jack und Jared Hurd boxen, die werden wir im Laufe der Woche für euch nachliefern. Wir wissen noch nicht ganz genau wann, aber sie wird auf jeden Fall im Laufe der Woche kommen. Schließen wir damit den Rückblick ab und kommen zur Vorschau.
Die Box-Podcast Vorschau auf kommende Kämpfe.
Und da hätten wir als erstes eine Veranstaltung in England. Die findet in der Eagles Community Arena in Newcastle statt. Das ist eine Veranstaltung von Eddie Hearn. Somit dürften wir sie wahrscheinlich auch auf The Zone sehen können. Dort kämpfen Lewis Ritson gegen Jeremias Nicholas Pons im Superleichtgewicht. Samira, ich muss zugeben, Superleichtgewicht, das ist nicht so meine Klasse, aber du kennst Pons aus seinem Kampf gegen, jetzt bin ich mal überlegen, wahrscheinlich
Rico
gegen
Müller.
Rico Müller, genau.
Ja, genau, der war ja auch in Berlin in der Verti Music Hall 2019. Ja, das war auf jeden Fall krasser Kampf, so richtige Schlacht zwischen den beiden und da bin ich das erste Mal aufmerksam auf Pons geworden, weil er sich einfach da echt gut präsentiert hat und diese Schlacht dann halt auch gewonnen hat gegen Rico Müller. Was wahrscheinlich für die deutsche Boxfans da nicht so schön war. Aber der ist auf jeden Fall echt ein talentierter, guter Boxer. Also ich dachte auch, aus dem kann echt noch was werden, weil der nicht leicht zu boxen ist, gut ausgebildet ist und auch hart ist. Natürlich jetzt hat er jetzt nicht die überragende K.O.-Quote und so. Ich meine, der Kampf ging ja auch über die Runden. Aber trotzdem muss man den auch erstmal 12 Runden vor sich haben. Das ist halt noch ein sehr junger Boxer, 24, auch echt talentiert aus Argentinien. Jetzt auf Platz 32 in der Welt gelistet und hat nach Rico Müller dann, ja, danach hat er einen Sternekampf, den hat er vorzeitig durch K.O. gewonnen in der ersten Runde gegen Ruben Dario Lopez. Dann hat er nochmal einen 2-Sterne-Kampf gemacht. Und jetzt kommt halt nochmal ein 3-Sterne-Kampf gegen Lewis Ritson. Ja, natürlich ist er da nicht so als Auswärtsboxer natürlich. Das darf man jetzt nicht vergessen gegen den Engländer Sandman, 27. Der hat auch eine Niederlage erst gegen Francesco Pateda. Ja, nach Punkten. Sonst hat er halt auch nur Sieger. 21 Kämpfe, 12 durch K.O., eine Niederlage. Ponce ist bis jetzt ungeschlagen. 27 Kämpfe oder Siege, 17 durch K.O. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon auf jeden Fall eine gute Aufgabe für Lewis Ritson wird. Beide haben jetzt nicht so die hohe K.O.-Quote, deswegen denke ich mal, dass der Kampf über die Runden geht. Und ja, natürlich, wenn es eng wird, dann wird Ponce den Kampf nicht bekommen. So, das ist halt schon klar. Der ist halt fraglich, ob er sich da so krass durchsetzen kann. Also ich würde es eher bezweifeln so. Weil die engen Runden gehen wahrscheinlich eher wirklich an den Heimboxer. Aber ich wünsche es ihm, weil er echt ein talentierter Typ ist. Und er kann das packen, würde ich einfach mal sagen. Hoffen wir mal auf ein faires Urteil. Also er kann es packen. Ich glaube, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Deswegen wird es bestimmt sehr spannend.
Eine weitere Veranstaltung ist nächste Woche am 12. Juni in Las Vegas. Dort kämpft im Virgin Hotel auf einer Bob Arum Top-Rank-Veranstaltung Shakur Stevenson gegen Jeremiah Nakathila um den WBO-Interimstitel im Superfedergewicht. Ich denke, da sollte auf jeden Fall Stevenson der klare Favorit sein. Nakathila oder Nakathila, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber ich vermute mal so. Ist zwar auf Platz 14 der Weltrangliste, aber wenn man so in den Rekord reinguckt, sind alle Kämpfe bis auf einen gegen Shuprakov, den er auch verloren hatte damals, in Russland gewesen. ist eine Mehrheitsentscheidung gewesen. Vielleicht gut, da hat er sich wahrscheinlich sogar besser geschlagen als gedacht. Aber sonst sind hier alle sehr viele Kämpfe in Windhoek, in Namibia, Cape Town. Ja, muss man mal gucken. Obwohl, so Namibianer, ist das der richtige Terminus? Die sind ja schon recht zäh. Von daher könnte ein guter Kampf werden. Gut, das sind so die Kämpfe nächstes Wochenende, die größtenteils angesetzt sind. So richtig große Kracher sind nicht dabei. Wir schalten deswegen auch schon direkt dann über zu den Hörerfragen.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Und da haben wir bei YouTube vom Blünti eine Frage reinbekommen. Wer ist der beste deutsche Boxer derzeit und wer war der beste aller Zeiten? Samira, wer ist denn für dich aktuell der beste Deutsche?
Ich kann ja mal sagen, also wie Boxrec erstmal das gelistet hat, so zur Einordnung. Also bei Boxrec ist Platz 1 Jürgen Bremer, Platz 2 Jack Kulkai, Platz 3 Vincent Falkenbusch, Platz 4 Robin Krasniqi, Platz 5 Agit Kabayel. Für mich ist aktuell der beste Boxer einfach Jack Kulkai, würde ich sagen. Ich würde ihn jetzt auch vor Jürgen Bremer platzieren, weil Jürgen Bremer einfach am Karriereende ist und die ganze Zeit jetzt auch lange inaktiv war, von ihm einfach auch nichts Großes mehr kommen wird und Jack Kulkai halt dann doch irgendwie ja noch der jüngere Mann ist und einfach noch einige mehr an Kämpfen machen kann. Und ja, also ich finde, dass aktuell Jack Kulkai für mich persönlich der beste deutsche Boxer ist. Und was würdest du sagen?
Dem schließe ich mich an. Ja, okay. Das ist für mich. Ich würde an zwei Bremer zurzeit aussetzen, aber Kulkai hat einen. Sag mal, was halt blöde ist halt bei Bremer, ihm fehlt halt einfach die Legacy. Da ist jetzt nicht so dieser eine Riesenkampf drin. Bei Kulkai hast du immerhin, er hat schon mal gegen Demetrius Andrade geboxt und da hat er sich gut verkauft.
Ja.
Er hat zwar verloren, aber er ist nicht zum Verlieren gekommen. Und das hast du bei diese großen Kämpfe hast du bei Bremer nicht. Er hat zwar Weltmeistertitel schon gehabt, zwei Stück, aber ich finde, Kulkai hat da dann doch ein bisschen mehr anzubieten. Wer ist denn bei dir der beste Deutsche aller Zeiten?
Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, die Frage, weil man wird, also ich gehe da natürlich davon aus, wer der beste Boxer war, den ich so ein bisschen miterlebt habe, also seitdem ich auf der Welt bin, so, also weil natürlich kann man auch Max Schmeling oder so sagen, aber das ist halt eher so eine Historie und man kennt die Geschichte und das ist irgendwie anders. Natürlich gehört er da auch mit dazu, aber da ich ihn jetzt nicht zu meiner Lebzeit so live erlebt habe, da er schon ziemlich alt war, würde ich da auf andere Boxer verweisen und mir kommt da halt gleich Henry Maske für mich persönlich und Graziano Rocchigiani sind für mich die besten Boxer aller, also ich glaube, er meint jetzt auch deutsche Boxer, weil sonst würde ich jetzt was anderes antworten, aber ich sage jetzt einfach mal in Deutschland. Graziano Rocchigiani und Henry Maske sind so für mich die besten Boxer, weil ich mit denen so an das Boxen herangetreten bin und die mich fürs Boxen begeistert haben, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind. The Gentleman und Rocky, das sind einfach Legenden für mich und beide waren technisch auf sehr hohem Niveau und ich denke, dass du wahrscheinlich auch eher einen von den beiden nennen würdest, glaube ich. Also ich weiß es nicht, aber oder hast du jemand ganz anderes im Sinn?
Ganz anders.
Ach, echt?
Ja.
Vielleicht habe ich auch irgendjemanden vergessen jetzt. Oh Gott, da habe ich ja.
Nee, du hast schon recht. Also
für mich in meinem Herzen leben halt Henry Maske und Graziano Rocchigiani. So ist halt so.
Ich orientiere mich mal an dem, was du eben gesagt hast. Man muss die Geschichte mit reinnehmen. So, und das tue ich bei aller Zeiten, tue ich das. Und da würde ich schon Max Schmeling nehmen, weil er in einer Zeit vorne mitgespielt hat, wo die Gewichtsklasse verdammt gut besetzt war. Du hast ja immer so Zeiten, wo eine Gewichtsklasse gut ist, wo eine wieder etwas schlechter ist. So die 40er, 50er waren so wieder etwas schwach. Die 60er, 70er war das Schwergewicht wieder ziemlich stark besetzt. Man nehme da nur Leute wie Muhammad Ali etc. So in den 80ern und in den 30ern, da hattest du halt Leute wie Jack Sharkey. Du hattest den jungen Joe Louis. Du hattest Max Baer. Du hattest Primo Carnero.
Oder?
Ja, Entschuldigung, aber du weißt, was ich meine. Das Schwergewicht war zu dem Zeitpunkt sehr stark besetzt. Da hat er vorne mitgespielt und es gab nur einen Weltmeisterschaftstitel zu dem Zeitpunkt. Und an zweiter Stelle würde ich da vielleicht noch so Leute reinnehmen wie Bubi Scholz, die auch auf einem hohen Niveau damals mitboxen konnten. Er hat zwar nie den Weltmeisterschaftstitel gewonnen, aber in einer Zeit, wo es durchaus vollkommen in Ordnung war, 10, 15 Niederlagen zu haben, um trotzdem immer noch als guter Boxer anzusehen, hatte der nur 2. Und da waren immer eine Menge hochklassiger Boxkämpfe bei gewesen. Also ich empfehle jedem auch mal, sich alte Aufnahmen von Bubi Scholz anzugucken oder Gustav Bubi Scholz. Es gab ja auch mal einen Film mit Götz George und Benno Fürmann über sein Leben. Auch ein etwas sehr tragisches Ende, wenn man mal muss man dazu sagen. Aber der konnte wirklich gut boxen, deswegen würde ich Max Schmeling und Gustav Bubi Scholz in meine All-Time-Favorites reinnehmen. Ich habe sowieso so ein Herz für die ganz alten Klassiker.
Ja, kann man auch verstehen. Ich kann dem auch eigentlich natürlich voll zustimmen. Aber ich finde, dass es einfach immer näher an mir dran ist, wenn ich so mitgefiebert habe. Und das habe ich halt bei diesen alten Kämpfen nicht, die ich dann nachträglich gesehen habe. Aber natürlich, Max Schmeling ist natürlich eine Riesenlegende. Ich meine, der steht ganz weit oben. So, der ist halt eine Legende durch Joe Louis auch geworden, durch die Kämpfe. Und das ist halt, ja, aber es ist halt trotzdem was anderes, wenn du so als Kind irgendwie vorm Fernseher sitzt, weißt du, und dann so irgendwie mitfieberst, so mit der Familie und dann so hoffst, wer da jetzt gewinnt. Weißt du, da sind ganz andere Emotionen mit. Klar. Deswegen habe ich so eher noch die aktuelleren Leute so.
Ja. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch.
Nee, sowieso nicht, aber es ist spannend. Eigentlich ist es auf jeden Fall eine sehr spannende Frage und ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, wen ihr da so ausgewählt habt. Ist auch ganz spannend zu hören.
Wo wir gerade dabei sind, eigentlich könnten wir ja schon ein bisschen Werbung machen für unsere Spezialfolge. Und zwar, wir sind ja jetzt bei Folge 298 und wir würden ganz gerne zur Folge 300 einer Jubiläumsfolge gerne wieder Hörerfragen machen. Das heißt, haut uns zu mit Fragen und dann werden wir bei Folge 300, also was in 2 Wochen ist, dann auch gucken, dass wir möglichst viele davon dann auch mit reinnehmen und beantworten. Wir haben auch noch eine Zuschrift bekommen bei Instagram. Und Samira, vielleicht kannst du die Zuschrift einmal vorlesen. Es geht ja um eine Aussage, die du letzte Woche getätigt hast über die Argon-Veranstaltung. Und das ist, glaube ich, ganz interessant.
Genau, das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Vom BSV Olympia Wochem haben wir eine Privatnachricht bekommen, die wir aber bestimmt vorlesen dürfen. Wir nennen ja keinen Namen. Zu Michelle Kliesch, weil ich hatte ja da von Matthias Preuß, dem Kommentator des Gefechts, das übernommen, dass ich das merkwürdig fand, dass sie halt ihr Interview auf Englisch gab. Und weil er hat halt gesagt, dass sie halt perfekt Deutsch spricht und ich habe mich halt drauf verlassen. Ich habe noch nie mit ihr geredet, deswegen konnte ich das jetzt nicht irgendwie, habe ich das nicht in Frage gestellt. Ich dachte auch, wenn da ein Kommentator sitzt, der irgendwie sie da kämpfen sieht, dass der weiß, wie sie redet, aber anscheinend war es nicht so. Auf jeden Fall lese ich mal die Nachricht vor. Guten Abend, ich habe eben euren Podcast gehört und kann die Frage beantworten, warum Michelle Kliesch ihr Interview auf Englisch geben wollte. Ihre Mutter ist zwar Deutsche und Michelle sogar in Deutschland geboren, sie hat aber den Großteil ihres bisherigen Lebens in England gewohnt und spricht noch gebrochen Deutsch. Ihre ersten Amateurkämpfe hat sie für ihren englischen Heimatverein und den englischen Kader gemacht. Nach ein paar weiteren Kämpfen in den letzten Jahren in Deutschland, ihre Familie ist vor weniger als 2 Jahren nach Gütersloh gezogen, hat sie sich im DBV nicht gut aufgehoben gefühlt, weshalb sie zu den Profis wechselte. Sie wollte sich nach dem Kampf nicht wichtig machen, sondern fühlt sich einfach im Englischen derzeit noch viel wohler. Wollte ich nur mal aufklären. Viele und vor allem sportlich Grüße aus Brühl. So, ja, vielen Dank für die Aufklärung. Natürlich wollten wir auch Michelle Kliesch hier nicht irgendwie angreifen, schlecht machen. Es hat uns halt nur gewundert. Ich habe das einfach übernommen, was der Kommentator gesagt hat, weil ich es nicht besser wusste. Dafür entschuldige ich mich natürlich. Und somit ist auch alles geklärt. Und jetzt ist auch alles sehr gut verständlich. Also da kann jetzt, also das ist ja dann klar. Aber ich finde es halt schade, dass es halt da keiner aufgeklärt hat, als das Interview stattfand. Weil es ist ja klar, dass man sich da dann wundert, wenn der Kommentator vorher noch sagt, sie spricht perfekt Deutsch. So.
Ja, manchmal nimmt man ja die Sachen auch einfach an oder denkt, okay, das muss ja seine Richtigkeit haben. Anscheinend muss das nicht so sein. Ich meine, wir werden ja auch manchmal, wenn wir Sachen sagen, auch darauf hingewiesen, dass wir auch mit unseren Aussagen falsch liegen. Von daher kann ich damit sehr gut, jeder macht Fehler. Ich bin nicht, also du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, der Eugen ist nicht perfekt. Und wenn, wenn wir Blödsinn erzählen, dann dürft ihr uns das auch gerne sagen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Wir haben noch eine Nachricht bekommen bei Instagram und da hat uns der René geschrieben: Ich weiß, die Marco-Huck-Fragen nerven euch bestimmt langsam. Nein. Nein, nerven tun sie wirklich nicht. Aber er ist ja noch, immer noch jemand, einer der, die man mit am meisten kennen könnte. Habt ihr mitbekommen, dass Huck in der neu gegründeten Gebietsklasse der WBC auf Platz 11 gesetzt ist? Vielleicht könnt ihr mir beantworten, wie diese Platzierungen zustande kommen. Puh, dieses Bridgerweight-Ding hatten wir ja mal eine Folge zu auch gemacht. Und ja, brauchst du wie ein Furunkel am Hintern, diese Gewichtsklasse. Wie setzt die sich zusammen?
Nein, 90,718 bis 101,605 Kilo, nur für die, die es nicht wissen. Also. Ja,
da guckst du halt einfach nach, wer boxt so meistens in diesem Gewichtsfeld. Ich will es jetzt nicht als Klasse geben.
Ja, oder wer kommt aus dem Cruiser, ne? Das kannst du ja auch dann ganz einfach so ein bisschen.
Ja, du hast ja, der Kudryashov ist da ja auch drin. Gut, dass so ein Brian Jennings drin ist, der wiegt ja meistens so um die 100 Kilo oder. Das macht ja schon Sinn, aber dass ein Arthur Spilker, der letztens, glaube ich, kurzrundig in der ersten Runde verloren hat, finde ich dann schon ein bisschen komisch. Oder dass so ein Joel Tamwe-Jacko, der auch letztens gegen Tony Yoka verloren hat, da auf Platz 9 gelistet ist, finde ich schon irgendwie komisch, ja.
Marco Huck ist jetzt auf Platz 12 gelistet, ja. Aber im Endeffekt weiß ja jeder, also natürlich, das kann man auch nirgendwo nachlesen, wie die Rankings bei den ganzen Weltverbänden zustande kommen. Aber da das einfach nur eine weitere Gewichtsklasse ist, um Geld zu verdienen, haben sie da einfach jetzt Boxer reingehievt, die entweder halt aus dem Cruiser kommen oder die halt eh im Schwergewicht keine Chance haben an irgendwelche Titelkämpfe oder nicht so schnell daran rankommen oder die gerade noch im Aufbau sind, so wie Alan Babich zum Beispiel, die halt noch nicht so jetzt ganz in der Nähe von einem Title-Shot sind, damit die einfach da irgendwas ausboxen können, wo sie halt Geld verdienen. Also ich sehe da sonst nichts anderes drin, also keinen Sinn. Und ich meine, Marco Huck ist ja auch offiziell eigentlich im Schwergewicht und nicht im Bridgerweight.
Ja, Senad Gashi ist jetzt auf Platz 21.
Ja, das sind schon, also Platz 1, was ist Oscar Rivas? Also das ist einfach so eigentlich eine Gewichtsklasse, die und auch ein Ranking, was irgendwie keiner braucht, oder? Dann kannst du halt sagen, ja, ich bin jetzt Weltmeister im Bridgerweight, weil ich es im Schwergewicht nicht geschafft habe. Irgendwie finde ich, ist es eigentlich sowas, oder? Also es ist ja so.
Ja, ist auch so. Ich meine, ich kann die Idee dahinter ja schon verstehen, weil sag mal, bist Weltmeister 90,7 Kilo und auf einmal gehst du in die nächste Gewichtsklasse und der Typ wiegt einfach mal 25 Kilo mehr.
Ja,
das ist schon eine Hausnummer.
Ja, natürlich. Das sind krasse Unterschiede. Das ist natürlich auch nicht immer so gerecht, aber im Endeffekt zwingt einen ja auch keiner ins Schwergewicht zu gehen. Also ist ja auch, du kannst es ja auch umgekehrt sagen und fragen, ja, ist Marco Huck wirklich im Schwergewicht richtig aufgehoben? Ne? Sieht er überhaupt da austrainiert aus? So, das sind so alles so Fragen, wo man denkt, ja, manche Leute sollten vielleicht auch doch lieber im Cruisergewicht bleiben. So zum Beispiel.
Also, so kann man es sehen.
Man muss sich dann, ja klar, dann ist es schwer, das Gewicht zu machen, das weiß ja jeder, aber eigentlich sind viele Leute eher dann auch einige eher fürs Cruisergewicht gemacht als fürs Schwergewicht, also auch von der Größe und dann auch erst recht vom Gewicht, weil wenn du dann wirklich gegen so einen Kevin Johnson mit 117 Kilo da antrittst, also da reicht eine Hand, ne? Das kannst du gar nicht nehmen, so, das ist zu viel einfach, wenn die präzise kommt und du ohne Deckung dastehst.
Vielleicht boxt ja Marco Huck demnächst gegen Kevin Johnson um den IBU-Titel. Er wohnt ja jetzt in Gelsenkirchen, da kann man bestimmt was draus machen.
Vielleicht, ja. Hat sich jetzt empfohlen durch den Kampf, ja.
Kommen wir zu den Nachrichten.
Die Box-Podcast Nachrichten.
Und da haben wir eine Nachricht aus der Borkener Zeitung. Christina Hammer verpasst das Olympia-Ticket. Sie hat jetzt jetzt muss ich hier erstmal die Cookies zulassen, sehr schön. Ist an der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio gescheitert. Die 30 Jahre alte Dortmunderin verlor ihren ersten Kampf bei der Europa-Qualifikation in Hammer. In Paris. Hammer unterlag der Schwedin Love Holgersen mit 2:3 Punktrichterstimmen. Ja, schade, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schade, anscheinend war das auch so ein Pflichtsieg vom Team, ne, von Trainer Michael Timm. Es war anscheinend so eingeplant. Hammer soll anscheinend zu inaktiv gewesen sein. Und ja, ist natürlich, ja, hier steht auch, seit 3 Wochen fiel die Kurve doch stark ab. Also diese Leistungskurve von Hammer, wer weiß, vielleicht hat sie irgendeine, keine Ahnung, eine Erkrankung, irgendeine Motivation, keine Ahnung, einfach, kam einfach nicht gut in den Kampf.
Wissen wir nicht.
Aber auf jeden Fall, ja, schade. Hat sich dann nicht so gelohnt, erstmal den Wechsel zu machen, aber es war ein Versuch wert.
Ornella Warner ist, glaube ich, auch raus, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ja, erstmal, aber es gibt ja noch irgendwelche anderen Sachen, wo man doch noch, glaube ich, sich irgendwie qualifizieren kann über Umwege. Also erstmal nicht so klar. Die Leute sind halt nicht klar jetzt qualifiziert, so.
Alles ein bisschen undurchsichtig, aber wo wir gerade bei undurchsichtig sind, kommen wir mal zu einer anderen Nachricht. Und die war bei Bild Plus gewesen. Und zwar, der Bild-Zeitung liegen Dokumente vor, die nahelegen, dass ein deutscher Profi versuchte, sich Siege zu kaufen. Alexander Kage, 21, aus Wernigerode in Sachsen-Anhalt, steht bei 5 Siegen in 5 Kämpfen. Alle durch K.O. Aber auch alle sauber? Fragezeichen. Markus Lamni, ein finnischer Boxmanager, behauptet gegenüber Bild, Kage ist ein Betrüger. Dafür gibt es Belege, die wie zahlreich entlarvene Sprachnachrichten und einen Vertrag. Ja.
Ein Vertrag. Das,
ja. Kämpfe werden gekauft, Kämpfe werden getürkt. Wer hätte das gedacht?
Naja, es ist schon sehr erstaunlich, dass es so Verträge über sowas gibt. Also das finde ich schon eher erstaunlich, weil sowas schreibt man nicht in Verträge rein eigentlich.
Es gab mal, wann war das, 2014 oder 15, da habe ich eine Ausgabe von der Boxen heute gelesen und da ging es um einen Boxer aus Deutschland. Ich komme leider nicht mehr auf den Namen. Gleicher Jahrgang wie Vitali wie Wladimir Klitschko, ungefähr auch die gleiche Anzahl an Kämpfen gehabt. Vom Halbschwergewicht über Cruiser bis ins Schwergewicht und weiß der Geier wie viel Niederlagen. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr den Namen. Und er hat aus seiner Boxkarriere halt erzählt, was es dann teilweise für komische Kämpfe gab, wo er sich dann teilweise mit dem Gegner noch vor dem Kampf in der Umkleidekabine getroffen hat und mit ihm abgesprochen hat, wann und wie er sich in welcher Runde hinlegen soll.
Das ist da was anderes, als wenn du das in deinen Vertrag reinschreibst, weißt du? Ja. Der Unterschied ist schon dumm, so. Das macht kein kluger Mensch. Also ich will jetzt nicht sagen, aber es gibt halt kluge Betrüger und dumme Betrüger. Und Leute, die wirklich betrügen sonst, die schreiben sowas nicht. Er hat es ja wirklich in seinen Vertrag so reingeschrieben. Das ist ja das Problematische daran. Nein, alles ist problematisch, aber ich meine, das ist ja so. Also ich unterstütze das nicht, aber jeder weiß, dass es im Boxen sowas gibt. Ich meine, das ist das ist kein Wunder, aber die meisten sprechen das halt so unter der Hand irgendwie ab. Natürlich kannst du das auch mit einer Tonaufnahme mit dem Handy mitschneiden, wenn du willst. Aber das machen wahrscheinlich dann doch sehr wenige Leute. Ich weiß jetzt auch nicht, warum jetzt irgendwie die Finnen da jetzt unbedingt an die Öffentlichkeit gegangen sind. Das ist jetzt irgendwie auch merkwürdig. Keine Ahnung. Aber ja, so, die haben ja dann auch Sprachnachrichten veröffentlicht, ne, von Kage, die dann wahrscheinlich über WhatsApp und so verschickt wurden. Aber dass man, also in Verträge wird sowas normalerweise nicht geschrieben. Also das machen wirklich nur sehr unbeholfene Menschen. Ist halt wirklich, das macht keine, schreibst nicht sowas in den Vertrag rein. Du musst in der zweiten Runde fallen und so tun, als ob in die erste Runde bin ich stärker und die zweite nimmst du einen Treffer von mir und dann fällst du um oder so. Also das habe ich noch nie gehört, habe ich auch noch nie gesehen. Aber jeder weiß, dass es Absprachen gibt, wie du schon sagst. Ich meine, natürlich, da machen ja auch immer auch zwei Leute mit. Ich verurteile das auf jeder Seite so. Aber es gibt natürlich auch so einfach so Journeyman, wo man gar keine Absprachen treffen muss. Das sieht dann manchmal so aus, als wäre das vielleicht eine Absprache. Aber das sind so Leute, die haben dann keinen Bock zu boxen, weißt du. Die wollen einfach nicht 10 oder 12 Runden gehen und die schmeißen sich dann einfach bei irgendeinem Treffer hin. Und das lässt natürlich dann auch immer den Boxer, der das natürlich auch irgendwie scheiße findet, schlecht aussehen. Und dann denken auch die Fans immer, das ist gekauft. Aber es gibt auch wirklich so eine Journeyman, die werfen sich einfach wirklich irgendwann hin, weil die keinen Bock haben. Natürlich, die kriegen oft auch, manche werden pro Runde bezahlt, andere nicht. Und dann, wenn die nicht pro Runde unbedingt bezahlt werden, dann denken sie, wenn ich das gleiche Geld kriege für 2 Runden oder für 12, warum soll ich mich 12 Runden verprügeln lassen? Ist ja auch hat ja auch irgendwie seinen Sinn, ne? Würde ich, also weiß ich nicht, ist ja auch irgendwie rational. Das ist eine
Milchbrötchenrechnung, ne?
Ja, genau, so. Erstmal bin ich schneller zu Hause, zweitens habe ich das gleiche Geld, der Aufwand ist weniger, ich habe weniger Verletzungen. Also das hat ja alles irgendwie, kann man ja irgendwie nachvollziehen im Sport.
Das heißt, streng genommen, das ist gar kein Skandal, die Nummer. Der einzige Skandal ist, dass er anscheinend so doof ist und das in den Vertrag mit reinschreibt.
Na doch, es ist schon ein Skandal, aber es ist jetzt nicht so wie die Bild, es wird titelt, vielleicht ist es für die Bild so der erste Skandal, den sie kennen, aber eigentlich kennen sie zumindest, ja, manche kennen sich da schon besser aus, aber ich meine, Leute, die sich mit Boxen beschäftigen, wissen, dass das an der Tagesordnung ist, dass es sowas einfach gibt und dass aber das unter der Hand alles läuft und sehr verschwiegen und dass auch alle zusammenhalten, weil alle davon ihren Vorteil haben und natürlich auch diese Journeymen, die sich kaufen lassen, davon profitieren, weil sonst würden sie ja gar kein Geld verdienen, deswegen gehen die damit auch nicht an die Öffentlichkeit, aber ich meine, wie viele Kämpfe haben wir schon gesehen, die einfach komisch aussahen, wo gar kein Treffer zu sehen war und wo dann plötzlich irgendjemand am Boden lag. Wir haben doch unzählige von diesen Kämpfen schon gesehen. Und Alexander Karga hat natürlich auch solche Kämpfe, wo du einfach den Treffer dann gar nicht richtig siehst oder wo es dann nur ein Wischer war und der Gegner dann so umfällt, als wäre es halt ein krachender K.O. gewesen. So. Ja, leider gibt es das. Ich meine, das wird auch nicht richtig bekämpft im Boxsport. Das ist halt ein Problem. Ich finde, da ist auch der DBV, also ich meine, der BDB, finde ich, müsste da auch mehr hinter sein. Ich meine, du kannst nicht jedem du kannst einfach nicht jedem Vollidioten eine Boxlizenz ausstellen, der einfach nur das Geld für die Lizenz bezahlt, aber sonst nur irgendwie einen Nachweis vom Arzt braucht und so. Aber im Endeffekt, jeder Mensch kann in Deutschland Profiboxer werden und das wird in anderen Ländern auch so sein. Und ich finde es einfach unverantwortlich. Ich meine, ich könnte mich da auch anmelden. Wetten wir, ich wäre dann in einem Monat Profiboxerin? Ich würde wetten, aber ich habe keinen Bock. Die Kosten sind sehr hoch. Deswegen. Aber ich meine, das ist nicht wirklich, die Hürde ist so gering, dass sowas einfach supportet, es wird unterstützt. Und deswegen sind halt ist dieses Niveau dann auch so gering. Natürlich muss es immer Journeymen geben, aber es gibt halt auch Journeymen auf besserem Niveau. Man muss sie nicht wirklich die unterste Klasse von allen zulassen zu solchen Kämpfen. Und jeder, der da am Boxen ist, weiß, dass es sowas gibt. Jeder Ringrichter hat sowas schon gesehen. Da wird einfach nie was gegen gemacht. Und jetzt, ich find's richtig, dass Alexander Karga natürlich jetzt irgendwie ein bisschen in die Mangel genommen wird, weil er es einfach verdient hat, wenn er sowas macht. Ich meine, der hat fünf Kämpfe und 5 K.O.s. Also er hat eine K.O.-Quote von 100%. Und Leute, jeder kann den googeln, kann sich mal angucken, wie er boxt. Das sagt alles, mehr brauche ich dazu einfach gar nicht sagen. Jeder, der ein Auge fürs Boxen hat, kann ihn einschätzen, so wie er boxt. Ganz einfach. Das sieht, also, ich weiß auch nicht, was die immer denken, dass die Leute dumm sind und denken irgendwie, er wird jetzt Weltmeister oder so. Ich sehe das. Also, der ist schlechter als jeder meiner Boxgruppe, glaube ich. Also, jetzt mal ehrlich, so, als fast, ne, doch. Also, so.
Ich kenne deine Boxgruppe nicht.
Ja, ich aber. Und von daher, so, das ist halt, ja. Oder auf jeden Fall würde er da nicht, wenn er da drin wäre, würde keiner denken, dass er irgendwie da der Profi ist. Da gäbe es halt andere Leute, die auf jeden Fall besser sind und eher dann Profiboxer wären. Gegen wen hat er geboxt? Können wir nochmal gucken. Hier 2019 sein erster Kampf gegen Murat Dönmez in Dorsten. Dann Mario Obenau, Fight Club Wuppertal. Dann Georgi Gukeshvili, Universum Gym. Da hat er sogar auf einer Universum-Card geboxt.
Ja, und Özen Otto wusste gar nicht, dass er angeblich da boxte. Und ja, der ist auf jeden Fall bei den Veranstaltungen jetzt gesperrt. Finde ich halt auch immer lustig. Solange nichts aufliegt, wird
ist alles in Ordnung, ne?
Ja. Also, und dann aber, der war mir schon immer suspekt gewesen.
Ja, genau. Und dann springen alle auf, so. Aber da melden sich ja dann auch immer irgendwie die Richtigen zu Wort. Ich weiß auch nicht.
Ist so ein bisschen
aber
dieser Jeffrey Epstein-Effekt, ne?
Ja, so. Ja, genau. Es wird alles geduldet.
Ach, der hat Dreck am Stecken. Nee, mit dem hatte ich nie was zu tun gehabt.
Ja, die profitieren ja auch in der Hinsicht. Du weißt ja auch nicht. Dann hat er vielleicht auch Geld bezahlt, dass er da boxen darf und so. Weißt du, solange die alle davon profitieren und Geld einnehmen, ist alles in Ordnung, so, ne? Und dann hier zum Beispiel 2021 hat er gegen Okan Çelik geboxt. Das sind alles irgendwelche Journeymen. Oder hier seinen letzten Kampf im Mai 2021 gegen Ayhan Atanasov. Nicht mal einen Sternekämpfer hat er gemacht und alle recht früh gewonnen. Der hat nicht mehr als 2 Runden jemals geboxt und alles bei irgendwelchen kleinen Ringveranstaltungen, halt so typisch gegen Leute, die halt vorher nie geboxt haben, so, oder eine Niederlage dann hatten und sonst nichts im Rekord. Ich meine, das sagt ja schon eigentlich alles über den Leistungsstand dieses Boxers aus. Also wer sich da den Rekord anguckt, oder? Also halt so typische GBA-Veranstaltung, wo da alle dann raufgepackt werden. Aber bei diesen Veranstaltungen läuft halt vieles irgendwie anders als bei anderen. Also es ist halt, ich meine, man kann das Thema echt groß aufmachen. Er ist halt jetzt so der Sündenbock für etwas, was alle im Box, die im Boxgeschäft sind, schon mal gesehen haben. Auch live am Ring habe ich sowas schon gesehen, die sich damit beschäftigen. Aber es gibt halt auch noch ganz viele, aber es gibt auf jeden Fall auch in Deutschland noch einige andere Namen, die man da auch hätte anführen können, die man auch hätte auffliegen lassen können, wo vielleicht die Beweise dann fehlen und so. Oder wo, er ist halt auch ein bisschen so ein leichtes Opfer. Es gibt auch ein bisschen gefährlichere Leute, die man vielleicht nicht so an den Pranger stellen will, weil man weiß, dass das ein bisschen schneller nach hinten gehen kann, also losgehen kann. Da gibt es wirklich auch noch ganz andere Leute, die auch da einzuordnen sind, so. Oder denen, so, die so in die Nähe von Kämpfen, Kampfabsprachen und so eingerückt werden. Aber mit denen möchte man sich, glaube ich, dann auch als Bildzeitung nicht unbedingt anlegen, weil das könnte ein bisschen gefährlicher werden als gegen halt so ein Alexander Karger. Das ist halt wirklich ein leichtes Opfer, so. Das ist halt wirklich so, oder? Also er ist halt so jetzt ja, der Sinnwort.
Mir fallen auch spontan direkt mal 5 Kämpfe oder sowas ein.
Ich will jetzt keine nennen, aber mir würden bestimmt jetzt auch so 5 einfallen. Und teilweise sind die auch öfter mal in der Bild zu lesen oder so, ne? Also keine Ahnung. Also da gibt's schon noch so einige, die hätte man auch schlecht machen können. Die hat man aber nie schlecht gemacht. Und das ist halt offensichtlich. Und er hat jetzt irgendwie halt Pech gehabt, weil er das ja bisschen blöd, so naiv, dumm einfach gemacht hat, so in Anführungsstrichen dumm. Die anderen sind, glaube ich, ein bisschen gewiefter so bei diesen Sachen, ein bisschen schlauer. Aber davon gibt's einige in Deutschland. Und wenn das alles supported wird und wenn die Leute das irgendwie sich dafür dumm verkaufen lassen und sich auch vorher nicht informieren, so zum Beispiel auch, wen die supporten, wen die unterstützen, auch irgendwelche Sponsoren, die uns anschreiben wollen oder dann sagen, wir sollen irgendwas aufdecken, weil die Probleme mit irgendwelchen Boxern haben, ja, dann informiert euch doch mal vorher über die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet. Dann fragt doch mal Experten, wo die einzuordnen sind, bevor ihr euer Geld in irgendwas reinhaut. So, da frage ich mich auch so. Also bitte, dann braucht man sich ja nicht wundern. Also so manche Sachen denke ich auch so. Ihr kennt euch alle überhaupt nicht aus. Aber wenn man sich irgendwo nicht auskennt, dann hole ich mir doch jemanden, der sich auskennt. So, dann frage ich doch, dann informiere ich mich, dann recherchiere ich so. Dann schaue ich mir den Kampfrekord an, lass mir den erklären von jemandem, bevor ich dann irgendwas investiere oder so. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, also manche Leute sind auch selbst schuld, dass sie verarscht werden, so.
Frei nach Al Bundy, Beschiss ist es nur, wenn man sich erwischen lässt.
Ja, ist im Endeffekt auch so. Natürlich ist es auch nicht nur im Boxen so. Wir brauchen jetzt auch nicht wieder so tun, als wäre das nur im Boxen so. Es gab auch schon extreme Skandale im Fußball. Ich will ja nur sagen, hier mit Hertha und was war das mit diesem Wettcasino und da, was es da für Absprachen mit den Schiedsrichtern gab. Und wenn da einzelne Spieler beim Fußball irgendwie manipuliert oder irgendwie bestochen werden, wird es niemand rausfinden. So, oder nur der Torwart oder so. Sowas gibt's, glaube ich, in jedem Sport. Überall, wo Geld die Welt regiert, ist es halt, gibt's sowas. Bei vielen Sportarten und deswegen, natürlich macht es das nicht besser, aber man braucht nicht so zu tun. Beschäftigkeit gibt es nicht nur im Sport, in allen gesellschaftlichen Bereichen. Warum sollte es im Sport halt nicht da sein, ne? Es ist halt überall so und nicht alle irgendwie sind so ehrlich oder trauen sich immer ihre offene Meinung zu sagen und ja, und legen sich da gerne mal mit Leuten an, so. Aber also natürlich, ich denke mal, die Konsequenz wird sein, dass ihm die Lizenz vom BDB entzogen wird, dass er nie wieder boxt. Ich meine, sein Ruf ist jetzt ja eh von Karge ruiniert im Endeffekt. Ich denke, der kann da nie wieder irgendwas machen und er sollte sich da auch einfach zurückziehen und irgendwas anderes einfach machen, weil ich frage mich sowieso, was es für ihn für einen Sinn hat. Er gibt da Geld aus für Kämpfe, um sich da irgendwas aufzubauen. Aber damit verdienst du doch gar nichts. Also da hat er vielleicht mal einen Sponsor dann für ein Jahr, aber das ist doch alles so dumm einfach. Das ist doch gar nicht auf die Zukunft ausgerichtet, so eine Karriere anzustreben, wenn du eigentlich gar nichts kannst. Also ich verstehe mal den Sinn dahinter gar nicht.
Ja gut, du kannst auch Influencer werden für irgendwelchen Mist. Also das hat auch keinen, ist ja, aber, auch wirklich zukunftsorientiert. Du verkaufst ja halt irgendein Produkt und brauchst damit irgendeine Masche und das melkst du, solange es geht.
Ja, genau, aber da bist du immer in der Gefahr, dass irgendwann mal irgendwas rauskommt oder dass es vielleicht nächsten Monat zu Ende ist, ne? Es ist halt ja auch nie wirklich so sicher, dass du das jahrelang so machen kannst. Und das ist auch nicht, ich meine, wir haben ja auch mit Vincent Feigenbutz ein Interview gemacht, der hat ja auch gesagt, das ist echt schwer, selbst für ihn so Sponsoren zu finden. Ich meine, den kennt man wenigstens schon so. Der hat auch ein bisschen einiges mehr drauf als ein Alexander Karger. Aber ich meine, wenn selbst solche Boxer das schwer haben, Sponsoren zu finden, dann frage ich mich, wer unterstützt dann Alexander Karger? Welcher Mensch? Welcher Mensch? Also, hallo? Also ich frage mich da wirklich, dass es sich für ihn so lohnt, diese Schiene zu fahren, dann irgendwie mehrere tausend Euro da immer in diese Gegner zu investieren, bis er dann irgendwie mal sich so aufbaut, als wäre er irgendwie großartiger Profiboxer. Also der lebt da nicht in der Realität so, weil ich habe da einen ganz anderen Blick drauf. Ich sehe, dass es sehr schwer ist, da irgendwas Stabiles sich aufzubauen und dass es fast dass es sehr wenige Leute gibt im Boxsport, die wirklich Leute unterstützen im deutschen Boxsport. Sie selbst die Arbeit unterstützen, die Leute machen. Ich meine, wir werden ja auch von keinem unterstützt und wir machen hier Arbeit für den deutschen Boxsport. Oder auch nicht dafür, aber für Aufklärungsarbeit. Mhm. Viele pissen wir manchmal ans Bein und so, wenn wir irgendwas sagen. Aber wir engagieren uns ja auch so. Wer unterstützt uns denn? Niemand so. Weißt du, im Endeffekt.
Doch, unsere Hörer unterstützen uns, dass ja, unsere Folgen zahlreich jetzt, geklickt werden.
Ja,
also,
ich rede jetzt
entschuldige dich sofort.
Nein, ich rede vom Finanziellen jetzt. Ja. Natürlich unterstützen die uns. Die hören uns ja auch, dafür bin ich auch dankbar, weil sonst würden wir, ja, wir würden wahrscheinlich auch nur für uns reden, weil wir einfach boxverrückt sind. aber es ist natürlich schöner, wenn man auch andere Leute damit unterhalten kann und mit denen auch darüber reden und diskutieren kann. Aber ich meine jetzt, dieses Finanzielle wird total überschätzt im Boxsport. Das gibt es gar nicht. Das ist eine Illusion. Das gibt es für ganz wenige, die davon leben können. Dann ist da vielleicht ein Ünsal Arik, der von seinen Sachen da leben kann, ein paar Jahre so. Aber danach hört es auch irgendwann auf, wenn er uninteressant wird. Und dann musst du dir auch eine andere Sache überlegen, wie du überlebst. Weil so viel Geld hast du halt nicht verdient. Wie so ein Sebastian Silvester, der sich vielleicht gut was angespart hat und von seinen Ersparnissen dann noch leben kann und so. Aber die meisten, bei den meisten ist es nicht so. Und ich frage mich da echt, die leben einfach nicht in der Wirklichkeit so. Also, wenn die Leistung da fehlt, selbst die guten Leute in Deutschland haben es extrem schwer, sich komplett auf den Boxsport zu konzentrieren. Also, nur das zu machen und von Sponsorengeldern zu leben. So ist die Realität. Und wenn du noch nicht mal gut bist, dann wirst du das halt nie erreichen. Außer du boxst gegen Floyd Mayweather oder so, aber das wird ein deutscher Boxer halt auch nie schaffen. Also, das ist halt so. Das, Leute, kommt in die Realität, bevor ihr eure Zeit verschwendet und euren ganzen Ruf ruiniert. Ich meine, das ist halt traurig. Wenn du den Namen jetzt googelst, jeder zukünftige Arbeitgeber liest es über ihn. Also, ich meine, das ist doch richtig scheiße.
Ja, gut, wenn man halt missbaut, muss man halt das auch ausbaden. So ist ja, das. So ist die Realität. Ist nicht schön, aber so ist das nun mal.
Ja, jetzt habe ich mich genug hier echauffiert.
musste gleich noch ein paar Blutdrucktabletten nehmen. Naja, damit sind wir auch am Ende unserer aktuellen Folge angekommen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund und macht es gut. Tschüss.
Tschüss.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify.